Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende, seien Sie erneut sehr willkommen. Ich freue mich, dass Sie den Anstrengungen und Abgründigkeiten der letzten Woche zum Trotz dennoch wieder dabei sind und ich verspreche Ihnen, dass es sich lohnen wird. Denn in dieser Woche, unserer siebenten Sendewoche, geht es um etwas ganz Entscheidendes. Wir haben ja schon seit Wochen die Umbrüche behandelt, die aus dem Fernsehen geradezu ein anderes Medium gemacht haben. Durch Instant Replay, das das Live und die Gegenwärtigkeit des Fernsehens verändert. Und durch die Remote Control, die den Schaltbildcharakter des Fernsehens nach außen kehrt, in ein eigenes Gerät auskristallisiert und zu einem völlig veränderten Fernsehen, dem Neo-Fernsehen, mit eingebauter Fernbedienung führt. Schließlich aber, und darum genau geht es diese Woche, erreicht der technische Wandel die Basis des Fernsehens überhaupt, nämlich das Röhrenbild. Es setzt sich sozusagen ein zweiter Bildschirm, ein Second Screen durch und stiftet ein zweites Fernsehen. Dieser Bildschirm ist der digitale, flache Flüssigkristallbildschirm. Wir haben ja alles, was wir im ersten großen Teil der Vorlesung in den ersten Sendewochen besprochen haben, nämlich die Grundkonstellation des Fernsehens aus Live, Serie und Flow, immer und immer wieder auf die Arbeit der Kathodenstrahlröhre zurückgeführt. Ihr verdankt sich auch die Ontographie des Fernsehens. Was aber geschieht, wenn die Kathodenstrahlröhre wegfällt? Dann müssen wir wohl alles neu überdenken. Dieser Wandel ist so grundlegender Art, dass wir ihn uns in mehreren Schritten vorlegen müssen. Wir beginnen deshalb nicht sofort mit dem Flüssigkristallbildschirm als neuer Technologie, sondern mit der Expansionsbewegung des Fernsehens. Expanded Television. Wir können eine geradezu beliebige, aber bezeichnende Situation zum Ausgangspunkt nehmen. Über der etwa 30 Meter langen Bar des Hyatt Hotels in Chicago hängen, einer unmittelbar neben dem anderen in einer ununterbrochenen Kette, Dutzende von Flachbildschirmen. Auch über den etwa 20 Tischen im weiten Raum vor der Bar hängen solche Bildschirme. Je einer schaut zu jeder der beiden Längsseiten des Tisches herunter. In der weitläufigen und mehrfach geschosshohen Lobby, auf deren Galerie sich die Bar befindet, sind weitere Geräte verteilt. Auf allen der über 50 großen Bildschirme ist ununterbrochen laufendes Fernsehprogramm zu sehen, und zwar auf allen ausnahmslos synchron dasselbe Programm. Überwiegend Sportübertragungen und gelegentlich Nachrichtensendungen. Wir befinden uns in einem Innenraum, der durch seine Weite und Transparenz, ähnlich wie eine Shopping Mall oder ein Flughafengebäude, einen Außenraum nachahmt. Dieser nach außen gekehrte Aufenthaltsraum jedoch trägt uns zugleich wieder ein in eine mehr oder weniger geschlossene Bildschirmumwelt. Wir werden umgeben, ja massiv eingehüllt von Fernsehen, in einem Milieu des großformatigen und vielteiligen und komplett synchronen Schaltbildes. Auch wenn wir dabei natürlich weiterhin Hotelgäste und Barbesucherinnen sind, und uns wie solche auch verhalten, sind wir, ob wir wollen oder nicht, darin zugleich Zuschauerinnen, sogar Agentinnen des Fernsehens. Diese Entwicklung nun, die zu solchen Umgebungen aus Second Screens geführt hat, massiert und gleichlaufend oder verteilt und verschieden, das gibt es natürlich auch, findet sich in hauptsächlich zwei Dimensionen. Zum einen erwirbt das Fernsehbild mit dem Flüssigkristallbildschirm eine völlig neue technische Grundlage. Sie ermöglicht neben der Flächigkeit des Geräts auch die enorme Größe und die gesteigerte optische Dichte des Bildes, basiert aber zugleich auf einem gänzlich anderen technischen Funktionsprinzip als der alte Röhrenbildschirm. Darauf kommen wir später noch ausführlich zurück. Zum anderen aber vergrößert sich die Zahl der Bildschirme in ungeheurem Maß. Und drittens schließlich wandern sie aus ihrem traditionellen Milieu, der Wohnung oder gar dem Wohnzimmer, in oft immer noch private, aber doch öffentlich zugängliche Räume, im Innen- oder Außenbereich oder wie hier in Chicago in einer seltsamen Kreuzung beider. Um nun mit dieser letztgenannten Transformation zu beginnen, so hat sie natürlich bereits viel früher eingesetzt, schon vor dem Flüssigkristallbildschirm und schon in das Fernsehen der klassischen Phase, ja sogar in das Paleo-Fernsehen von vor 1980 eingegriffen. Schon in den frühen 50er Jahren nämlich beginnt das Fernsehen neben dem einen Bildschirm, in den seine Betrachterinnen je für sich oder als Gruppe gemeinsam hineinsehen, einen zweiten auszubilden. Ein eher bizarres Fernsehgerät der frühen 50er Jahre, das sich auf dem Markt nicht durchgesetzt hat, belegt dies. Es handelt sich um das Dumont Duoscope. Ein Apparat mit zwei Bildröhren, also eine sehr frühe und sehr wörtliche Fassung des Second Screen. Beide Röhren hatten je ein eigenes Empfangsteil und waren insofern völlig voneinander unabhängig. Sie waren im selben Gehäuse untergebracht, das demzufolge eine dreieckige Grundfläche aufwies. Die Röhren waren nämlich rechtwinklig zueinander angeordnet an den zwei Seiten des Gerätekastens und gleichzeitig in Betrieb. Über einen polarisierten und somit halb durchlässigen Spiegel wurden nun beide Bilder gleichzeitig auf eine weitere Mattscheibe geworfen, die den Betrachterinnen zugewandt war und die Vorderseite des Geräts ausfüllte. Hier überlagerten folglich beide Bilder wie in einer Doppelprojektion, aber mit Hilfe von Polarisationsbrillen konnten sie optisch wieder getrennt werden. So konnte von den zwei Personen vor der Mattscheibe je nach Polarisation immer nur eines der beiden Bilder gesehen werden. Jede Person konnte, wenn sie die Brille benutzte, ein eigenes Programm verfolgen. Beide aber konnten einträchtig nebeneinander auf dieselbe Mattscheibenoberfläche desselben Gerätes sehen. Sie konnten gemeinsam fernsehen, ohne dasselbe zu sehen. Gedacht war das Gerät dafür, gleichzeitig, sagen wir im Duktus der Zeit, den Liebesfilm auf dem einen Programm, natürlich für die Frau, und den Boxkampf auf dem anderen, natürlich für den Mann, im selben Gerät zu zeigen. Mann und Frau sollten als Eheleute gemeinsam angeordnet und koordiniert, aber getrennt angesprochen und in ihrem jeweiligen Gender adressiert werden. Fernsehen ist dann weder Liebesfilm noch Boxkampf, auch nicht ihre Abfolge im Nacheinander des Programms, sondern genau, und das unverändert, ihre Gleichzeitigkeit und ihre technisch gestützte Koordination im Raum oder genauer die Stiftung dieses gemeinsamen Raums durch die Anordnung des zugleich Koexistierenden. Genau, wie wir das von Leibniz her ja schon kennen. Spätere Arrangements mit demselben Zweck gehen dann von der Einheit des Wohnzimmers weg und über sie hinaus und sorgen lediglich für paralleles Sehen auf verschiedenen Schirmen, in verschiedenen Räumen, immerhin noch in derselben Wohnung. So kann, wenn schon nicht das Wohnzimmer, so doch der Haushalt zusammengehalten werden. Das beginnt mit dem Fernsehen in der Küche, auch gern eingebaut in die Küchenwand als sogenannter TV-Stove, Fernsehofen. Hier kann die Hausfrau auf einem zweiten Schirm zum Beispiel Kochsendungen sehen, während im Wohnzimmer die Hauptnachrichten laufen. So jedenfalls, mit diesem Angebot, wird das Gerät beworben. Natürlich kann sie, so eine andere Werbung, auch stattdessen eine Spülmaschine kaufen, um nach dem Essen eben nicht, wie es ihrer Rolle zukäme, in den 50er Jahren in der Küche zu stehen, sondern mit den anderen im Wohnzimmer tatsächlich dasselbe zu sehen. So jedenfalls erneut der Vorschlag der Reklame. Ein Rollen- oder Funktionstausch ist dabei natürlich nicht vorgesehen. Zusätzliche Fahrt nahm die Einführung zweiter Bildschirme innerhalb des Hauses auf mit der Einführung des kleinen portablen Fernsehgeräts. Richard Sappers legendärer Designentwurf aus dem Jahr 1962 bringt diese Entwicklung auf den Punkt und artikuliert ihn in Material und Formensprache der zeitgenössischen Moderne in Plastik und bunter Farbe. Diese Geräte, die Portables, konnten, da sie klein waren und eine eigene Antenne besaßen, auch in die Kinderzimmer und überhaupt überall aufgestellt werden. Paralleles, gleichzeitiges Fernsehen konnte so zu einer verteilten Aktivität in der Wohnung werden. Schon hier beginnt Fernsehen nicht mehr das zu sein, was jede Person so mit dem Fernsehen macht und dieses mit ihr, sondern das, was sich zwischen den einzelnen Aktivitäten getrennt, aber synchron und parallel in noch genauer zu betrachtender Kopplung abspielt. Die Portables waren aber zugleich genau dies, tragbar. Und das heißt, im Raum beweglich. Die Auswanderung des Fernsehens in die Mobilität und seine Ablösung vom festen Ort überhaupt, etwa den Ort B im Nipkowschen Schema, das wir ja auch behandelt haben, sie beginnt bereits hier. Und das beschränkt sich nicht auf die Wohnung. Sofern eine Stromquelle erreichbar war, konnten die Geräte auch in zuvor vom Fernsehen nicht affizierte Räume vordringen, auch in solche außerhalb der Wohnung, des Zuhauses und der Familie. Darin wiederum folgten den Portables dann auch bald die großen Fernseher. Sie blieben zwar an Orte im Raum gebunden, da sie nicht tragbar waren, aber gerade ihre Größe hatte die entscheidende Möglichkeit, jeden beliebigen Ort in einen Ort oder eine Zone des Fernsehens zu überführen. Schon in der Frühzeit waren Fernsehgeräte zunächst vor allem in Europa und namentlich auch in Deutschland an öffentlichen Orten aufgetaucht, wie Gaststätten oder in den Schaufenstern der Elektroläden, die Fernseher verkauften. Dann aber setzte sich auch hier mit dem wachsenden Wohlstand das Wohnzimmerdispositiv durch. Erst in den 70er Jahren kehrt das Fernsehen in den öffentlichen Raum, in den Außenraum, zurück. Fernsehgeräte dringen beispielsweise in Schulen und Freizeiträume ein, sind in Bahnhöfen und Flughäfen zu finden, in Greyhound-Stationen und sogar in Bussen. Sie tauchen in Kulturinstitutionen auf, wie in Theaterfoyers und sogar auf den Bühnen, aber auch in Supermärkten und Lebensmittelläden. Diese Entwicklung hin zu einer Vielzahl von Second Screens jenseits des einen Bildschirms zu Hause, als der Fernsehen einmal gedacht war, kennzeichnet besonders die 80er und 90er Jahre, aber sie dauert ganz offensichtlich bis heute und bis in die Lobby des Chicago Hyatt an. Anna McCarthy hat sie in ihrem Buch Ambient Television beschrieben. Für das Fernsehen der Second Screens ist diese Untersuchung Anna McCarthys von herausragender Wichtigkeit. Fernsehen, so McCarthy, migriert und zeigt sich dabei, wie alle Migrierenden, hoch anpassungsfähig an wechselnde Umwelte und Habitate jenseits der Wohnung. Dabei greift oft eine Vervielfachung. Es sind meist zahlreiche, ganz gleichartige Bildschirme, bis hin zu ganzen Videowänden oder, wie im Chicago Hyatt, Bändern aus Einzelbildschirmen, die in den Bars und Malls, aber auch in den Versammlungsräumen auftauchen. Daneben jedoch zeigt sich das Fernsehen auch, so McCarthy, technologisch höchst vielgestaltig, indem es die verschiedensten Bildquellen, zum Beispiel Direktempfang oder Video- oder DVD-Abspiel und Bildschirme aller Formate und technischer Funktionsweise sowie aller möglichen Designformen miteinander verbindet. Hinzu kommen die vielfältigen Verbreitungstechnologien, neben dem terrestrischen Antennensignal auch der Kabel- und Satellitenempfang, heute den Empfang übers Internet, die das Fernsehen je nach ihrer Verfügbarkeit an dem einen oder dem anderen Ort in Anspruch nehmen kann, ohne sich auf eine einzige Empfangstechnologie festzulegen. Es führt sie vielmehr, schreibt McCarthy, zu einer Mischung, einem Blend, zusammen. Das Mischen aber vollzieht sich beim Fernsehen noch stets über das Schalten, zusammen, auseinander und Verschalten. Damit wird das Fernsehen des Ambient Television zu einem Schaltbild zweiter Ordnung, das nicht mehr als ein bestimmtes einzelnes Bildexemplar auftritt oder als eine spezielle Bildgebungs- oder Verbreitungstechnik fungiert wie Röhrenbild oder Rundfunk. Das einzelne, aktuell verzeichnete Bildschirmbild steht immer in Beziehung zu den Bildern auf anderen zweiten Bildschirmen, auf die es verweist, die es wiederholt, in denen es sich spiegelt, von denen es sich absetzt und an die es das Bild übergibt und weitergibt. Und damit nun geschieht zweierlei. Zum einen wächst das Fernsehen zu einem mehr oder weniger vollständigen Habitat, einer unentrinnbaren Lebensbedingung, zu dem Umraum, in dem wir und nicht nur wir leben, heran. Wir haben dieses ubiquitäre Moment schon bei der primären Mediasphäre des Fernsehens, der elektromagnetischen und elektrischen Umwelt, angetroffen, ganz zu Beginn unserer Sendereihe. Nun aber wird daraus eine großmaßstabliche und dingförmig auskristallisierte Umwelt der Bildschirme und nicht mehr nur des für uns unsichtbaren Wellengeschehens. Zum Zweiten jedoch verschränkt das Fernsehen, indem es als technisches Gerät überall auftaucht und seine Bilder zeigt, voneinander verschiedene Habitaträume, die vorher getrennt waren und verschiedene Verhaltensweisen erforderten bzw. aus ihnen hervorgingen, zu einem Milieu, eben dem Fernsehen. Dabei bilden die Habitate differenzierte und flexible Verhaltensregime aus, die sich unterscheiden, wie etwa das Regime des Haushalts als ein Habitat, von dem des Außenarbeitsplatzes, wie der Baustelle oder der Öffentlichkeit überhaupt. Gasthäuser, Fabriken, Theater und Wohnzimmer wenden sich an völlig verschiedene Verhaltens- und Existenzweisen. Sie produzieren sie und werden von ihnen reproduziert. Durch das einzelne Individuum gehen sie gleichermaßen hindurch, aber sie sind normalerweise an bestimmte Medien und mediale Habitate gebunden. Im Sinne der Anthropomedialität können wir formulieren, dass der Mensch des Kinos zum Beispiel ein anderer ist als der Mensch des Computers. Wenn aber nun das Schaltbild mithilfe der Second Screens und in der Form des Ambient Television all diese Nischen und Habitate gleichermaßen durchzieht und miteinander kreuzt und zu einem Gesamtmilieu verschneidet, dann geschieht dies genau nicht unter Aufgabe der jeweiligen existenziellen Spezifik und der je habitatrelevanten Verhaltensweise, die in diesem Raum generiert wird. Fernsehen in der Schule passt sich und uns der Schule, im Gasthaus dem Gasthaus, im Wohnzimmer unverändert dem Wohnzimmer an. Auch unter Fernsehbedingungen sind wir also Schüler, Gäste, Couchpotatoes. Das Milieu des Fernsehens lässt nun nicht mehr einzelne privilegierte Verhaltensweisen und Existenzformen wie das Wohnzimmer der Kleinfamilie zu Groß- und Generalanordnungen auswachsen, sondern beschränkt sie je punktuell oder spezifisch auf einen bestimmten Verhaltensbereich. Allerdings erhalten sie alle dennoch eine sichtbare oder unsichtbare Marke, die sie als jeweils eine unter vielen anderen ausweisen, genau wie das Fernsehen selbst stets als eines unter vielen anderen Formen und Orten des Fernsehens auftritt. Die Unterscheidung zwischen Innen- und Außenraum, einem und anderem Raum, einst bestimmend für das Fernsehen, wird nunmehr eingezogen. Sie wird, schreibt McCarthy, ersetzt von der Operation der Skalierung. Durch die Skalierung, die Veränderung der Größenverhältnisse und genauer durch die Einschaltung einer Dimension in eine andere, bindet das Fernsehen jeweils etwas Umfassendes, Globales, Weites, an etwas Partikulares, Lokales und synchronisiert beide miteinander. McCarthy besteht darauf, dass der Maßstab, nach dem die Verschiedenheit der Räume zu erfahren ist, eine physische Qualität sei. Ein Beispiel zeigt, was diese Verschiebung ins Licht setzt und wie sie zugleich mit der Zeit zusammenhängt. Das Beispiel entnehmen wir auch einer McCarthys Buch. Beim Wartehallenfernsehen beispielsweise in Flughäfen wird das Regime eines weltweit vernetzten Terminmanagements das uns informiert über Flugzeiten, Umsteigedauern, Zielankünfte, Zeitverschiebungen, Zeitzonen, gekoppelt an eine televisive Poetik des Augenblicks, in der die Jetzt und Hier Wartenden diesem Regime punktuell gerade enthoben und von ihm entlastet werden in der Transithalle. Ähnliches kann man in Bezug auf Sportübertragungen in Kneipen feststellen. Im Fall der Bar des Hyatt Chicago geschieht dies sogar zweimal. Einmal wird die Bar mit der Weite des Sportstadions synchronisiert. Zum anderen wird der einzelne Bildschirm etwa über meinem Tisch mit allen anderen und damit einer zweiten Weite derjenigen des gewaltigen Innenraums, der Lobby und der Bar verschaltet und synchronisiert. Der Raum wird nicht mehr über Außen und Innen beschrieben, sondern über die Bewegung oder Operation des Zusammenziehens und des Ausdehnens. Fernsehen, so ließe sich also sagen, findet zunehmend auf mehreren, einander in Sicht und Reichweite angeordneten Bildschirmen statt und verschmilzt schließlich pervasiv mit seiner Umwelt. Es wird vom Zentrum an die Peripherie verlegt. Es übt dort tatsächlich ein gleichsam despotisches Regime aus, denn es wird unentrinnbar und aufdringlich. Der Bildschirm selbst als bloßer Bildträger und als Oberfläche setzt sich an die Stelle des Bildes mit seiner Raum- und Verweisungstiefe. In einer gewissen Weise, die wir noch genauer beschreiben werden, will er jetzt gelesen und nicht mehr betrachtet werden. Das ausufernde, exzessive oder wuchernde Wachstum der Bildschirmpräsenz ist mit einem Wegfall der Bedeutungsebene zugunsten der Intensitätsebene und der Transformationsbewegung der Bilder verbunden. Dabei wird sogar die Zweidimensionalität des Bildes transformiert. Dies geht nun weit über reine Größenverhältnisse und Skalierungen hinaus. Einerseits sind nun die Bildschirme selbst ganz flach geworden. Sie sind nicht mehr gewölbt und nehmen eigentlich keinen Raum mehr ein, wie noch das klassische Röhrengerät mit seiner enormen Tiefe als Möbel. Sie gehen damit, flach geworden, ihrer raumgreifenden Dinghaftigkeit verlustig, ihres eben Möbelcharakters. Sie können nicht mehr, wie noch für McCarthy, als Relation von Ding und Raum begriffen werden. Sie werden, auch das hatte sich allerdings in der Geräteentwicklung schon etwas früher abgezeichnet, sie werden Teil der Wand oder gleich selbst Wand, reine Oberfläche. Zugleich aber, und in ihrer Vielzahl, spannen sie selbst einen dreidimensionalen Raum auf, wie Wände das ja nun eben tun, in den sie dann hineinschauen. Das gilt besonders dann, wenn sie tatsächlich wie Wände im rechten Winkel zueinander angeordnet sind. Waren also die klassischen Bildschirme je für sich nach außen gewölbt, so sind es die massierten Flachbildschirme in ihrem Zusammenspiel nach innen. Der Bildschirm hat sich vom konvexen Ausgriff in den Raum zum konkaven Einhüllungsmedium gewandelt. Zugleich aber transformiert das Schaltbild dabei diesen dreidimensionalen Raum auch wieder, der sich nämlich dem gebauten Raum anschmiegt und selbst wie gebauter Raum wirkt. Flachbildschirme projizieren nun andere und vorzugsweise weiter skalierte Räume in ihre Lage hinein. Übertragungsbilder aus Stadien, Studios, Straßen. Es entsteht ein gemischter Raum als Amalgam des Hier und des Anderswo. In ihn setzt das Fernsehen auch seine Benutzerinnen hinein, die dennoch zugleich etwa wartende Supermarktkundinnen oder Barbesucherinnen sind. Sie sind also doppelt verräumlicht. Sie bewegen sich in zwei Handlungsbereichen zugleich und genau in diesem Zugleich besitzt das Fernsehen der multiplen Second Screens eine spezifische Dimension seiner Handlungsmacht. Sie besteht eben genau in den höchst differenten und vielgestaltigen Möglichkeiten, beide amalgamierten Milieus aufeinander zu beziehen und dadurch neue, komplexe und widersprüchliche Verhaltenskonglomerate anzufordern und zu ermöglichen. Etwa ist eine Anordnung der Bildschirme über Augenhöhe das, was eine Sportsbar oder eine Newsbar ausmacht. Ein ganz anderes Konglomerat dagegen ist das Videodiner, das von kleinen Bildschirmen auf den einzelnen Tischen definiert wird. Und Ähnliches gilt für Waschsalons und Warteräume, mit weittragenden Konsequenzen für das hier mögliche Verhalten, aber auch für die jeweilige Sozialstruktur oder gar die je angenommene Existenzweise im televisiv stets gemischten Milieu. Diese enorme Öffnung, Vielfalt, Kontingenz und Unberechenbarkeit des Mediums jedoch wird immer wieder eingeholt, sie wird ideologisiert, sie wird verengt und vor allem ökonomischen Herrschaftsinteressen unterworfen. Sie wird, könnte man sagen, reterritorialisiert. Jede der realisierten Amalgamierungen durch Second Screens gibt sich als zwingend, als fast natürlich aus, wie ein Flachbildschirm über der Theke. Aber damit wird natürlich auch verstellt und verborgen, dass die hochflexiblen Amalgamierungen allesamt kontingent sind, dass alles auch ganz anders aussehen, die Verbindung je auch ganz anders beschaffen sein könnte. Fernsehen ist damit nur noch sehr schwer als solches adressierbar. Und das verführt zu der sehr verbreiteten Meinung, dass Fernsehen existiere gar nicht mehr. Tut es aber doch, nur eben ganz anders. Und deshalb werden wir hier auch weiter darüber reden. Hier heißt im Radio. Morgen etwa werden wir uns mit der neuen Diskontinuierlichkeit des Fernsehens, der Second Screen, befassen. Bis dahin darf ich Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit danken und Ihnen noch einen schönen Nachmittag wünschen. Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende. Wir befinden uns in der 7. Sendewoche unserer Reihe »Das Schaltbild – Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio«. In dieser Woche behandeln wir den enormen Eingriff in die Grundlagen des Fernsehens, den die Umstellung des Mediums auf eine neue technische Basis, nämlich auf den digitalen, flachen Flüssigkristallbildschirm mit sich bringt. Gestern ging es zunächst um ein Beispiel, nämlich um die Lobby im Hyatt Hotel in Chicago. Hier hängen, Sie erinnern sich, in einem gigantischen mehrstöckigen Raum Hunderte von Fernsehmonitoren von noch dazu ihrerseits gigantischem Ausmaß über der Bar, über den Tischen, an den Wänden, die alle dasselbe zeigen, nämlich Sportübertragungen. Das ist ein eklatantes und hochaktuelles Beispiel für das, was Anna McCarthy das Ambient Television nennt. Fernsehen breitet sich in alle anderen Räume aus und bildet dort eine mehr oder weniger geschlossene Bilderumgebung. Dabei passt sich das Fernsehen dem jeweiligen Raum an, aber es unterwirft ihn auch seinem eigenen Dispositivraum, dem Betrachtungsraum des Bildschirms. Und es blendet in diesen Mischraum zusätzlich alle möglichen anderen Räume ein, die es eben auf den Bildschirm holt. McCarthy, Sie erinnern sich, nennt das Blending, die Vermischung der Räume. Die Räume unterscheiden sich nicht mehr entlang der Differenz von drinnen und draußen, sondern entlang unterschiedlicher Ausdehnungen, Dimensionen, Maßstäbe von Skalierungen, den Verkleinerungen, Vergrößerungen und Verschachtelungen von Räumen. Der Bildschirm wird also erstens flach wie die Wand und bildet demnach auch Wände, die aber nichts trennen, sondern ineinander projizieren und amalgamieren. Und wo das klassische Röhrenbild mit seiner putzigen Außenwölbung nach außen gerichtet war, da wölbt sich das flache Bild in der Anordnung vieler Geräte konkav ein. Es bildet ein Ambiente, ein Milieu. Noch tiefgreifender aber als dieses veränderte Raumverhältnis ist die andere Transformation des Schaltbildes, die mit der kompletten Neugründung des technischen Substrats des Fernsehens einhergeht. Der neue Bildschirm des Fernsehens ist nämlich nicht nur flach, sondern zudem hochauflösend und nicht linear. Der Bildschirm funktioniert jetzt völlig anders als die Kathodenstrahlröhre. Die bisher verbindliche linear-kontinuierliche ontografische Schreibweise des Bildschirmbildes durch den Kathodenstrahl, über die wir hier vor allem eingangs der Sendereihe so viel nachgedacht haben, entfällt. Zunächst kommen ab 1997 die Plasmabildschirme auf. Sie erinnern sich gewiss daran, dass beim herkömmlichen Röhrenbildschirm die einzelnen Bildpunkte, die Pixel, dann aufleuchten, wenn sie vom Elektronenstrahl getroffen und angeregt werden. Beim Plasmabildschirm nun werden die elektrosensitiven Pixel ersetzt durch winzige, hohle Kammern, die mit einem Plasma gefüllt sind, das bei elektrischer Aktivierung leuchtet. Die Kammern sind dreigeteilt. Je eine solche Zelle leuchtet in einer der drei Grundfarben. Jede Zelle nun besitzt, und das ist der Witz, je eine einzelne Adresse. Es gibt auch keinen Elektronenstrahl mehr. Die Zellen sind nämlich verdrahtet und können einzeln angesteuert oder angeschaltet werden, und zwar völlig außerhalb der Reihenfolge ihrer Position auf dem Bildschirm, also nicht linear, wild in der Fläche hin und her springend. Natürlich geschieht dies so rasch, dass es für das menschliche Auge unterhalb der Wahrnehmungsschwelle bleibt und das neurologische System dennoch das Bild als Einheit liest. Es gibt aber keinen Kathodenstrahl mehr, der aus einer zentralen Quelle entspränge und das Bild in festgelegter Reihenfolge in einem durchgängigen Zug schriebe. Das ist der Grund dafür, dass die Tiefe der Röhre entfallen kann. Der Bildschirm ist nun eine, wenngleich dicke, Scheibe. Der im Innern der Röhre zentral ausgesandte Strahl musste von allen Pixeln immer die gleiche Entfernung haben. Je größer der Schirm, desto tiefer musste deshalb damals das Gerät sein. Aber diese Bedingung entfällt jetzt, denn die Verdrahtung erreicht jede noch so abgelegene Bildzelle. Die Zahl der Bildzellen kann nun auch stark erhöht werden. Daher können die Bildschirme deutlich größer sein und damit die Wandeffekte erzielen, die wir gestern bereits angetroffen haben, zum Beispiel in Chicago. Zudem aber ist der Abstand der Zellen voneinander in der Fläche viel geringer als die der Pixel des Röhrenschirms. Die Dichte der Bildpunkte kann stark vergrößert werden und das Bild wird mindestens in der Tendenz hochauflösend. Das nun hat geradezu dramatische Folgen für das Fernsehbild. Wir können dabei zuerst an die klassische Leitdefinition des Fernsehens durch Marshall McLuhan denken, der nämlich das klassische Röhrenfernsehen paradigmatisches als kaltes Medium definiert hatte. Kalt ist bei McLuhan ein Medium, das so grobkörnig und so lückenhaft ist, dass es beim Betrachten durch eine ständige neurologische und neuronale Aktivität der Betrachterin ergänzt und ausgefüllt werden muss. Dadurch, so McLuhan, sind Fernsehzuschauerinnen immer aktiviert, auch unterhalb der Selbstwahrnehmungs- oder Bewusstseinsschwelle. Wenn dies nun beim Plasmabildschirm entfällt, dann tritt der Fall der Aufheizung des Mediums nach McLuhan ein. McLuhan interessiert sich in solchen Fällen der Aufheizung oder auch Abkühlung, das gibt es auch, eines Mediums, vor allem für die großmaßstablichen kulturellen Veränderungen, aber auch die grundlegende Anthropologie des Mediums verändert sich. Die Verstrickung, die allem vorausgehende Relationierung zwischen menschlichem Organismus und technischem Bild, die anthropomediale Relation, verschiebt sich. Die Betrachterinnen sind nun, da das Fernsehbild so dicht geworden ist, nicht mehr organisch verquickt mit dem Bild. Sie müssen nun keine Lücken mehr ausfüllen, da die Zahl der Bildpunkte das Bild für den menschlichen Sehsinn mit seiner Auflösungsfähigkeit tendenziell lückenlos werden lässt, weil die Zahl der Bildpunkte tendenziell größer wird als die der Sehzellen der Netzhaut. Wir werden dem im dritten Teil unserer Untersuchung noch genauer nachgehen. Hier fällt zunächst ein anderer Umstand ins Gewicht. Mit der Entkopplung der Aktivierung der Zellen des Bildschirms verliert das Bild seine technisch bedingte lineare Kontinuität. Das Schreiben des Bildes erfolgte früher in der Röhre in einem ununterbrochenen Zug, aber es besteht jetzt in einem über die Fläche des Schirms frei verteilten, je individuellen Aktivieren der Zellen ohne jede Ordnung. Irgendwo auf der Fläche springen irgendwann vereinzelte Lichtzellen auf, ohne erkennbare formale Abfolge, ein chaotisches Geschehen. Überhaupt macht jetzt die Metapher des Schreibens, wie bei der Handschrift, von der wir immer ausgegangen sind, gar keinen Sinn mehr. Aus dem traditionellen Linien- oder Zeilenbild ist ein frei und wild in der Fläche operierendes Punktebild geworden. Was allerdings fortbesteht, ist das Verlöschen der Zellen nach kurzer Zeit, wenn sie nicht aktiviert werden. Die Instabilität des Bildes, das niemals vorhanden ist, bleibt bestehen. Es muss ständig reproduziert werden und ist weiterhin ein in diesem Sinn aktives Bild. Es existiert weiterhin nur, sofern und solange es genau jeweils jetzt vor meinen Augen verfertigt wird und bleibt also ontografisch, aber seine Ontografie wird diskontinuierlich. Sie wechselt von der Verlaufsform zur Ereignisform. Die fließende Reihenfolge wird ersetzt durch ein momentanes, wenngleich von menschlichen Augen unbemerktes Aufblitzen an beliebigen Stellen der Bildfläche. Der Zusammenhalt der Fläche als Bild ersteht nicht mehr nur im zeitlichen Nacheinander, sondern auch noch in einer Aggregation der Diskontinuität in der Fläche. Von allen Metaphern des Schreibens und des Zeichnens setzt sich diese Ontografie nunmehr ab. Sie wird mosaikförmig, wobei das Mosaik zusätzlich in der Zeit fungiert und sich unausgesetzt verändert, oder kaleidoskopisch. Von der Kontinuität des Signalstroms wie derjenigen des elektrischen Stroms löst sich das Bild, das beim Röhrenschirm mit beiden verbunden war, ab. Makroskopisch, für unsere Wahrnehmung, meldet sich die Welt durch Fernsehen damit weiterhin als Vorgang in der Zeit an, aber nicht mehr als Kontinuum der Linien, der Flächen und der Räume. Sie wird 50 Mal in der Sekunde nicht mehr neu geschrieben, sondern instantan je neu zusammengesetzt und als Aggregat neu konstelliert. Sie kann sich in jedem Punkt jederzeit verändern und damit die ganze Konfiguration affizieren. So hat schon früh der Medienphilosoph Wilhelm Flusser, den wir hier schon mehrfach mit seinem sehr instruktiven Gedanken der Geste zitiert haben, den Charakter der technischen Bilder überhaupt schon seit der Fotografie als ein Komputieren, ein Zusammenziehen von Punkten außerhalb der Linearität der Schrift gefasst. Er denkt dabei allerdings zuvörderst an die Körnung der lichtempfindlichen Schichten auf dem Zelluloidstreifen, was wenig überzeugend ist. Flusser denkt in diesem Zusammenhang immer an die Fotografie, an den Sprung von der analogen zur digitalen Fotografie. Das Fernsehen spielt bei ihm interessanterweise überhaupt keine Rolle einmal mehr. Hier jedoch beim Übergang des Fernsehens von der Linienontografie zur diskontinuierlichen Ontografie auf der Fläche verteilter Punkte ist Flussers Gedanke von der Komputierung, der Zusammenraffung beliebiger Punkte, doch sehr angemessen. Die Veränderungen der Fernsehtechnik und des Fernsehdispositivs, die der Plasmabildschirm induziert, haben dann auch epistemologische und eben ontografische Konsequenzen. Das lässt sich am Beispiel der Fernsehnachrichten gut nachzeichnen. Bis in die 90er Jahre waren Fernsehnachrichten durch die Wechselschaltung zwischen drei Räumen gekennzeichnet. Diese drei waren der Innenraum des Studios mit der Live-Moderation, die Vielzahl der Außenräume, aus denen die Berichte eintrafen und eingespielt wurden, und schließlich die dazwischengelegten oder hineingerechneten Karten, Infografiken, Schrift- und Namenszüge und Fotografien. Die Innenräume konnten natürlich auch binnengegliedert sein, etwa wenn es mehr als eine Sprecherin oder eine Ankerperson gab. Grafiken und Fotografien konnten als Teil des Bildes auch im Hintergrund des Innenraums auftauchen und Außenräume konnten entweder als Live-Räume hinzugeschaltet werden oder nicht. diese Außenräume, wiesen dann meist eine Sprecherin auf, die in die Kamera gerichtet vom Ort vor dem Hintergrund des Originalschauplatzes berichtete, während die aufgezeichneten Außenberichte mit Bildern von den Orten des Geschehens meist durch eine Off-Stimme kommentiert als nachträglich ausgestrahlt ausgewiesen wurden. Der Effekt der Anordnung war derjenige einer Koordination von Außenräumen, die auf einen Innenraum, auf das Studio bezogen waren, von dem aus sie angesprochen, adressiert und koordiniert wurden. Und das betraf nicht nur den Raum, sondern auch die Zeit. Innerhalb einer erweiterten Gegenwart, derjenigen der Aktualität der Nachrichtensendung, wurde das bereits Geschehene vom gerade Ablaufenden unterschieden. Dabei wurde oft auch die Frage nach dem vermutlich als nächstes Eintreffenden zumindest berührt. Es wurden Erwartungen produziert. Im Fall von Gedenktagen, Jubiläen und Feiertagen dagegen kamen ganz kurze Rückblicke, gerne mit Originaldokumenten aus dem Archiv des Fernsehens selbst vor. So wurde auch eine Koordination der zukünftigen und der vergangenen Zeiten vom Hier und Jetzt aus geregelt. Und diese ganze Konstruktion nun wurde aufprojiziert auf die Beziehung zwischen dem Raum der Zuschauerin, also der Wohnung, und dem Studio. Diese Beziehung war bei den Fernsehnachrichten durch Gleichzeitigkeit des Live gekennzeichnet und insbesondere durch die Adressierung sowohl in der Ansprache als auch im Blick der Ankerperson in die Kamera. Durch das jeweilige Umschalten in einen anderen Raum genau jetzt, in Gegenwart und vor den Augen der Zuschauerin, wurde eine Überlagerung des Zuschauerraums, also sagen wir des Wohnzimmers, mit dem Studioraum erreicht. Sie entfaltete sich in einem linearzeitlichen Nacheinander, das längs durch die Sendung führte. Warum erzähle ich das alles? Diese räumliche und linearzeitliche Konfiguration nun hat sich mit der Digitalisierung im Zeitalter des Flachbildschirms grundlegend verändert, da das Studio verschwunden ist. Es gibt kein Studio mehr. Das Studio ist in den Rechner gewandert. Die ganze Konfiguration kollabiert damit. Wie so oft hat sich das Verschwinden des Studios als zentralem Koordinationsraum in Raum und Zeit über einen längeren Zeitraum abgespielt und auch schon zuvor angekündigt. Es ist interessant, das Verbergen, das Auftauchen und das Verschwinden des Studios im Fernsehen zu betrachten. Im frühen Fernsehen war das Studio ein Raum, dessen Grenzen niemals zu sehen waren und der sich deshalb als aktiver Produktionsraum nie zur Geltung brachte. In den Nachrichtensendungen war die Suggestion stets, dass die Ankerperson sich in einem geschlossenen und recht eng umgrenzten Raum befände, dessen Grenzen mit denen des Bildschirmbilds zusammenfielen. Das änderte sich aber mit der Modernisierung des Fernsehens. So haben wir letzte Woche bereits anhand des Beispiels von Moonlighting in den 80er Jahren gesehen, dass im Rahmen der fiktionalen Fernsehserie plötzlich das Studio illusionsbrechend als technischer Raum der Produktion von Bildern ins produzierte Bild gesetzt wird. Schon weit früher war der Studioaufbau samt der Studiotechnik in den 70er Jahren, also eben im Zug der Herausbildung des modernen Fernsehens, im Bild aufgetaucht. In Deutschland etwa geschah dies spektakulär in der damals neuen Live-Sportsendung Das aktuelle Sportstudio des ZDF. Sie begann mit einer Totale, in der die gesamte Beleuchtungstechnik, die Studioaufbauten und die Kameras samt Kamera und Hilfspersonen zu sehen waren. Dies hielt dann auch gelegentlich in Nachrichtensendungen Einzug. Etwa wurde und wird nach wie vor gezeigt, wie sich zwei Ankerpersonen noch wenige Sekunden vor dem Beginn der Nachrichtensendung oder nach ihrem Ende miteinander unterhalten, Notizen ihre Skripte eintragen oder das Studio verlassen. Nun aber, habe ich gesagt, gibt es das Studio in der oben beschriebenen Form nicht mehr. Das Studio ist nämlich kein Raum, sondern ein Bild, das erst im Rechner überhaupt zustande kommt. Es hat sich, genau wie auf seine Weise das Wohnzimmer des klassischen Fernsehens, im Second Screen aufgelöst. Die Möblierung, also etwa die ausgreifende Theke, an der die Moderatorinnen stehen, existiert in dieser Form gar nicht als dingfester Gegenstand. Auch die Rückwand, auf denen die Schlüsselsituationen, die Symbole oder Akteure der Nachrichtenmeldungen zu sehen sind, existiert nur als Fläche aus weiteren Bildern, die zum Beispiel wie die Bildschirme in der Hotelbar eine lange Kette ausbilden und in das Bild hineingerechnet werden. Obschon hier ein Studioraum natürlich weiterhin simuliert wird, ist die Änderung der weltbildenden Konfiguration augenfällig. Einzelne Bilder, nämlich aus der Hintergrundkette der Bildschirme oder je nach Ästhetik und Stil der jeweiligen Sendung aus anderen Punkten, Flächen, Ecken innerhalb des Bildes, einzelne Bilder also verlassen ihren Ort, ihren Rahmen, treten in den Studioraum ein, dehnen sich weiter aus und sind schließlich mit dem Leitbild des Studios selbst ausdehnungs- und deckungsgleich. Sie füllen den ganzen Bildschirm. Wir werden damit nicht mehr in einen anderen Raum hinein oder an den anderen Raum zugeschaltet, den wir betrachten, sondern wir werden auf einen anderen Bildschirm, eben den Second Screen, gelenkt. In anderen Fällen laufen sogar im Split-Screen-Verfahren Außenbilder im Bild mit und überhaupt hat der Gebrauch des Split-Screen, der Bildteilung bzw. des Bildes im Bild in den Nachrichtensendungen stark zugenommen. So sind Teile des Bildes immer schon anderswo oder verweisen auf einen anderen Zeitpunkt. Die grundlegend zentrale Perspektive, die das Röhrenbild einnahm, das einen Hintergrund und einen Vordergrund kannte, eine Mitte und einen Rand, wird ersetzt. Die Räume, in die umgeschaltet wird, tauchen als Bilder in und aus einem Bild auf und vergehen so auch wieder. Dabei spielt ein weiteres und wesentliches Element des hochauflösenden Bildschirms eine wichtige Rolle. Durch die hohe Zahl der Bildzellen wird das Bild jetzt nämlich als trennscharf wahrgenommen. Das heißt, dass die Konturlinien zwischen den verschiedenen Farbflächen auf dem Bild, die verschiedene Körper repräsentieren, nun präzise werden, scharf. Es gibt nicht wie beim Röhrenbild Interferenzen, Überlagerungs- und Überschneidungseindrücke zwischen ihnen. Im Prinzip verschwindet sogar die je optische Unschärfe in der Tiefe des Bildes, weil sie herausgerechnet werden kann. Noch das weit entfernteste Blatt am Baum kann genauso scharf zu sehen sein wie dasjenige im Vordergrund, sodass die Unschärfenperspektive wegfällt. Alles zusammen führt dies dazu, dass das Bild nicht nur auf einer flachen Oberfläche ohne Gerätekörper in der Tiefe erscheint, sondern auch selbst flach und oberflächenhaft wirkt, wo das Röhrenbild eine gewisse eigene Tiefe oder gar Dicke für das menschliche Auge besaß. Alles ist einander beigeordnet. Die Vielzahl der Bilder spannt deshalb in ihrem Zusammenspiel keine Räume auf. Sie sind entweder nebeneinander angeordnet oder in einer ganz neuartigen Weise als Folien hintereinander gelegt oder hintereinander gestapelt. Dabei können sie einander ganz oder teilweise verdecken und können aus jeder Position des Stapels oder der Folienfolge heraus auftauchen. Der Bildraum als Ort, an dem eine Vielzahl von Bildern sich befindet, ist damit weder nur streng flächig, noch klassisch und perspektivisch tiefen ausgedehnt und tiefen gestaffelt in Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund. Vielmehr verhalten sich die verschiedenen Bildebenen je in sich nahezu völlig flach und zueinander wie aufeinandergelegte oder voreinanderliegende Fotografien, wie ein Stapel Papier oder selbstverständlich wie die Fenster auf der Bildschirmoberfläche des Computers. Von einer Anordnung der Räume in der Zeit verändert sich der Zugriff des Fernsehens auf das Geschehen in der Welt hin zu einer Konstellation von Bildschirmen. Auch das vor dem zentrale Studio ist nunmehr ein solcher Bildschirm unter vielen. Unterscheidung von Innen und Außen oder Zentrum und Peripherie, aber auch von eben noch und bereits nicht mehr, büßen ihre strukturgebende, orientierende Kraft ein. Im Grunde wird das nachrichtliche Weltgeschehen zu einer großen Simultaneität zusammengezogen, bei der die einzelnen Ereignisse auf einer großen Fläche hier oder da oder andernorts auftauchen und aufscheinen können und Konfigurationen ausmachen. Jede Teilfläche des Bildes kann in der diskontinuierlichen Ontographie zum nächsten Zentrum werden und um jedes Bild im Bild herum können die anderen Bilder organisiert werden und es umkreisen. Und auch der Betrachterstandpunkt, von dem aus wir immerhin dies alles navigieren, wird als und durch eine Anordnung von Bildschirmen definiert, die zumindest im Fall der Bar des Hyatt Chicago zugleich ganz real die Wände des Ortes bilden, an dem wir uns befinden. Die Second Screens des Bilderhabitats lokalisieren uns, ganz gleich, wo wir uns befinden, und konstellieren sich zugleich zu den Ereignissen und Lagen, die sie zeigen. Die Welt ist nicht mehr, wie seinerzeit für Günther Anders, Phantom und Matrize, sie ist nun Folie und Konstellation. Das alles mag Ihnen besonders, wenn Sie in Ihrer eigenen Fernseherfahrung natürlich mit diesem neuen, zweiten Bildtyp des Fernsehens immer schon aufgewachsen sind, irgendwie übertrieben oder gar bizarr oder abwegig erscheinen. Aber wir werden das morgen trotzdem noch ein wenig weiter treiben, ich hoffe, mit Ihnen zusammen, denn der Plasmabildschirm ist auch nur eine Zwischenstation. Heute haben wir es fast immer mit einer nochmals veränderten Bildschirmtechnik zu tun, eben dem Flüssigkristallbildschirm. Davon hören Sie dann morgen mehr. Einstweilen möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und Ihnen noch einen schönen Nachmittag wünschen. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörende, liebe Studierende, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Sendung über das Schaltbild Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio. Wir bemühen uns gerade darum, die ziemlich rasante Reise des Fernsehens von seinem ersten Bildschirm zu seinem zweiten Bildschirm mitzugehen, vom klassischen Kathodenstrahl- und Röhrengerät zum heutigen digitalen Flüssigkristall-Flachbildschirm. Das ist deshalb wichtig, weil wir ja hier von Anfang an darauf bestanden haben, dass für den hier gewählten Zugang das Fernsehen erst einmal ein Bild ist, ein Bild aus Klang und Licht. Ändert sich aber der Bildträger, die Bildtechnologie, ändert sich dann so ziemlich alles. Stehen geblieben waren wir beim Plasmafernseher. Wir haben zuletzt gesehen, wie sich in den Nachrichtensendungen die klassische Raumanordnung verändert. Das zentrale Studio, in dem die Ankerpersonen und Sprecherinnen agieren und von dem aus sie uns durch die weltweit verstreuten Außenräume führen, die sie mit unserem Innenraum, dem Wohnzimmer, verkoppeln, fällt weg. Es fungiert nur mehr als ein errechnetes Bild, aus dem andere Bilder hervorgehen und das seinerseits in andere Bilder eintaucht. Die Bilder haben keine Tiefe mehr, sondern alle Figuren im Bild liegen trennscharf nebeneinander und sie sind auch nicht mehr relativ zueinander wie in einem Raum angeordnet. Vielmehr liegen sie wie in einem aufrecht vor uns stehenden Stapel hintereinander, aus dem sie hervorgezogen werden können und nach vorn gestellt. Sie bilden Folien, teils transparent, teils intransparent. Eine nochmalige spektakuläre Wendung jedoch erfährt das Schaltbild dann mit einer weiteren technischen Evolution des Bildschirms. Plasmafernseher werden heute nur noch in ganz bestimmten Anwendungskontexten eingesetzt. Sie sind heute weitgehend durch Flüssigkristallbildschirme ersetzt, die LCDs. Erste LCDs kamen zu Beginn der 70er Jahre für Digitaluhren und Taschenrechneranzeigen auf. Zu Beginn der 2000er Jahre setzten sie sich dann schnell als Computermonitore durch und ab 2003 auch als Fernsehbildschirme. Seit 2010 werden fast ausschließlich Flüssigkristallbildschirme hergestellt und verkauft. LCDs teilen mit den Plasmaschirmen, über die wir schon gesprochen haben, die meisten Eigenschaften. Auch sie sind flach gebaut, hochauflösend und in der beschriebenen Weise trennscharf und auch sie sind nahezu beliebig vergrößerbar. auch bei LCDs, entfällt die zwingende Folge des Aufleuchtens der Bildpixel in der Reihung ihrer Anordnung in den Zeilen. Auch hier sind Bildzellen am Werk, die sich außer der Reihe zugriffsfrei adressieren lassen. Aber sie werden nicht mehr in derselben Weise aktiviert. Anders als die Plasmazellen und anders auch als die traditionellen Pixel des Röhrenbildes leuchten sie nicht mehr, wenn sie elektronisch berührt oder adressiert oder aktiviert werden. Die Bildzellen sind vielmehr Selbstschalter. Das ist wirklich eine enorme Umstellung. Die Bildzellen lassen nämlich Licht hindurch oder nicht. Die Zellen sind mit einem Flüssigkristall gefüllt, daher der Name. In Kristallen, das wissen Sie vielleicht, bildet die molekulare Struktur, aus der der Kristall besteht, eine dreidimensionale Gitterform aus. Flüssigkristalle nun können den Aufbau dieses Gitters verändern. Es kann um 90 Grad gedreht werden, sodass das Gitter einmal aufrecht, einmal waagerecht steht. Dieser Wechsel wiederum kann durch einen elektrischen Impuls in Flüssigkristallen ausgelöst werden. Und solche Impulse erreichen nun die verdrahteten Zellen in freiem Zugriff, an beliebig ansteuerbaren Stellen in der Bildfläche, also ebenso diskontinuierlich wie beim Plasmabildschirm. Das Licht, das durch die einzelne Flüssigkristallzelle an je ihrer Stelle in der Bildfläche unabhängig von der Reihenfolge ihrer Anordnung in Zeilen und Spalten hindurchdringt, kann so polarisiert werden. Je nach Stellung des Kristallrasters dringen einmal nur waagerechte, einmal nur senkrecht verlaufende Segmente der Lichtwellen hindurch. Und zudem ist es möglich, durch Variationen der Stromstärke Zwischenstellungen zu erzielen, vergleichbar den Lamellenstellungen einer Jalousie. Insofern ist das LCD-Bild auch kein vollständig digitales Bild, weil bei seiner Erzeugung die Variation der Stromstärke bzw. der Dauer des Auslöserimpulses, also eine analoge Größe, unverändert eine Rolle spielt. Im Bildschirm nun finden sich in jeder Bildzelle zwei solcher Kristalle hintereinander, wie zwei folienartig angeordnete Jalousien. Die eine aber hat senkrechte und die andere waagerechte Lamellen. So können bei entsprechender Jalousienstellung ganze Lichtwellen oder Lichtimpulse auch vollständig am Durchdringen gehindert, also schlicht ausgeschaltet werden. Jedenfalls nahezu. LCD-Bildschirme sind niemals vollständig schwarz, wenn sie in Betrieb sind. Die folienartige Schichtung oder Staffelung der Bildebenen, die wir gestern schon in der Ästhetik des Second-Screen-Fernsehens am Beispiel der Nachrichtensendung beobachtet haben, prägt nun also auch die technische Beschaffenheit des Bildes. Jeder der für das menschliche Auge wahrnehmbaren Bildpunkte besteht zudem aus drei Kammern, erneut je eine für die drei Grundfarben des Bildes. Das Licht selbst jedoch entspringt nicht, wie noch beim Plasmabildschirm, den Bildkammern selbst. Sie leuchten nicht selbst, sie schalten das Licht nur. Das Licht selbst kommt ganz einfach aus einer hinter der Anordnung, wie eine weitere Folie oder wie das Fenster hinter der Jalousie, montierte Lichtfläche. Meist ist das ein LED-Display, das in der Zeit wie in der Fläche durchgehend leuchtet, wie eine Lampe oder eben wie das Tageslicht, das durchs Fenster eindringt, sobald das Gerät eingeschaltet ist. Das Zusammenspiel der beiden Jalousien oder Gitterschichten bestimmt also, wie viel Licht von welcher farbigen Kammer hindurchgelassen wird und sich auf der äußersten Schicht der Anordnung, das ist der uns zugewandte und von uns berührbare eigentliche Bildschirm, abzeichnet. Und aus den solchermaßen geschalteten Bildzellen entsteht dann das für das menschliche Auge wahrnehmbare Bild. Das alles nun ist ein tiefer Eingriff in die Beschaffenheit des Fernsehbildes. Es ist jetzt eine Anordnung aus Schaltern. Das Bild ist also kein Objekt mehr, das geschaltet wird, sondern es besteht aus Schaltern. Es ist darin mehr denn je Schaltbild, das nicht mehr nur geschaltet wird, sondern selbst aus einer Aggregation von Schaltern hervorgeht und Schaltung wird. Beim Röhrenbild und auch noch beim Plasmabild konnten wir das flüchtige Bild von den Schaltungen, den Schreibvorgang von seiner Steuerung und Unterbrechung noch operativ unterscheiden. Auch das Plasmabild konnte noch als wenngleich diskontinuierlich gewordenes Schreiben oder Zeichnen oder Verzeichnen begriffen werden. Aber nunmehr mit dem LCD-Bildschirm verdankt sich das ganze Bild einer komplexen Schaltung. Diskontinuierliches Schreiben oder Zeichnen des Bildes und Schalten des Bildes fallen technisch zusammen. Das Bild besteht nicht mehr in einem linear durchfließenden Prozess, in den dann per Schaltung Eingriffe möglich werden, wie Unterbrechungen, Einfügungen, Rückwendungen und so weiter. Vielmehr besteht es selbst in einer Konstellation von Schaltoperationen, die ständig verändert wird und darin eine Abfolge ausbildet, die für das menschliche Auge als Veränderung auf dem Bildschirm und mithin als Bewegung und letztlich als Zeit sichtbar wird. Die Einlagerung des Schaltens in das Bild selbst kommt im Übrigen auch in der technischen Bezeichnung zum Ausdruck. In-plane switching, also das Schalten in der Ebene des Bildes, ist für eines der wichtigsten Patente auf dem Weg zum Flüssigkristallbildschirm verwendet worden. Die Überlagerung von Zeichnungs- und Schaltvorgang beim LCD-Bildschirm und seine Entstehung aus einer Logik des Second Screen wird im Übrigen noch an einem anderen Umstand deutlich. Der LCD-Bildschirm wurde nämlich ursprünglich, ganz klein im Format noch, für die Fernbedienung entwickelt, um die Bezeichnung des gewählten Programms oder die Lautstärkeeinstellung als Balkendiagramm auf dem kleinen Gerät anzuzeigen. Die Fernbedienung bot mit dem ganz kleinen LCD eine grafische Information darüber, was eigentlich eingestellt oder geschaltet worden war. Der Schaltprozess konnte so als Rückkopplung auf der Fernbedienung selbst sichtbar gemacht und so kontrolliert werden. Ähnlich wie beim Videotext sollten dann sogar zusätzliche Informationen zur Sendung auf dem LCD der Fernbedienung angezeigt werden, wie auf einem echten Second Screen. Aber das Prinzip setzte sich damals nicht durch. Aber auf der Oberfläche der Fernbedienung des Schaltungs- und Steuerungselements des Fernsehens beginnt der Weg des Flüssigkristallbildes ins Schaltbild. Neben der Neufassung des Fernsehbildes als nichtlineare Konfiguration von Schaltoperationen brachte der LCD-Bildschirm dann noch eine weitere grundlegende Veränderung. Der Lichtfluss, der vom Hintergrundleuchten des LEDs herrührt, besteht gänzlich unabhängig von der Schalterkonfiguration der Zellen unablässig fort, solange das Gerät in Betrieb ist. Das Licht ist immer da, die Frage ist nur, ob es zugeschaltet wird oder nicht und wo und wie viel. Darin setzt sich zunächst das Prinzip fort, das wir gleich zu Beginn des Röhrenfernsehens bereits beobachtet haben. Neben dem elektrischen Strom, mit dem das Gerät stets verbunden ist, und neben dem elektromagnetischen Wellengeschehen, in das das Gerät immer schon eingelassen ist, ist das Licht des LEDs eine weitere Konstante, die durch das Gerät hindurch wirkt. Insbesondere aber können auch die Flüssigkristallzellen den Zustand, den sie einmal eingenommen haben, beibehalten, solange sie nicht umgeschaltet werden. Und das heißt nichts anderes, als dass ein Bildpunkt nunmehr tatsächlich nicht mehr verlischt und sich nicht mehr verändert, solange er dazu nicht eigens geschaltet wird. Die neue Bildschirmkonfiguration besteht, und das ist ein scharfer und fundamentaler Gegensatz zu allen früheren Bildschirmbildern, fort, wenn nichts geschieht, außer dass das Hintergrundlicht leuchtet. Die Bildzellen müssen nur noch angesteuert werden, wenn sie sich verändern sollen. Ansonsten bleiben sie in dem einmal geschalteten Zustand. Das Schaltbild kann nun allen Ernstes stehen bleiben. Das ist sensationell. Dadurch bekommt das Schaltbild nun erstmals etwas Beständiges, auch wenn der Unterschied für das menschliche Auge zunächst nicht ins Gewicht fällt. Es wandelt sich damit von einer Ontographie, die nur im Zug ihres Schreib- oder Zeichenvorgangs existiert, zu einem Ontogramm, das auch stehen bleiben kann. Es kennt jetzt erstmals Veränderung und Stillstand, Augenblick und Dauer zugleich. Genauer, es oszilliert in seinem Schaltungsein zwischen ontografischen und ontogrammatischen Operationen, denn ein Schalter, der sich nicht und auch sonst nichts verändern kann, ist ja keiner. Das Bild, das zuvor ausschließlich Prozess war, ist damit ein eigentümliches Zwischending zwischen dem Zeichnen in seiner Beweglichkeit und dem Zeichen als festem Resultat des Zeichnens geworden. In den Begriffen Bruno Latours können wir auch sagen, dass das Fernsehbild nun ein Zwischending ist zwischen einem, so Latour, immutable mobile, also beweglich, portabel wie ein Handy-Display, aber in sich unveränderlich, einerseits, und einem mutable immobile, feststehend, aber in sich laufend veränderlich. Seine Operativität besteht im Oszillieren zwischen diesen beiden Zuständen. Es ähnelt vielleicht weiterhin einer Buch- oder Heftseite, auf der nicht fortlaufend der Text weiter geschrieben wird, sodass die Schrift des Textes erscheinend wieder vergeht, sondern in der einzelne Buchstaben des Textes variiert oder ersetzt werden, sodass ein ständig sich verändernder Text aus dem fortbestehenden Text in seiner Mitte emergiert. Daran erinnert das Schaltbild nun auch auf technisch-mikroskopischer Ebene, auf der Ebene der Wendung von der unendlich hervorquellenden Mitte ohne Anfang und Ende. Wir hatten sie als ein Charakteristikum der Soap-Opera und der Fortsetzungsserie früh schon kennengelernt. Dies gilt jetzt nicht mehr nur für Sendungen oder Sendeformate, sondern für das Bildschirmbild selbst, eine unendlich hervorquellende Mitte, ohne Anfang und Ende. Als Grenzwert jedoch hat das Ontogramm dabei natürlich auch die Möglichkeit, die es beim Röhrenbild nicht hatte, nämlich schlicht stehen zu bleiben und eben zum Ontogramm zu gerinnen. Und dies hat erneut sichtbare Folgen für die Epistemologie und Ästhetik des Fernsehens. Etwas kann nun stehen bleiben, das war vorher nicht möglich. Und zwar anders als bei der Bildröhre, flimmerfrei, während sich anderes im selben Bild ändert. Die verblüffende ästhetische Operativität eines Bildes, das zugleich ruhend und bewegt ist, ontografisch und ontogrammatisch, hat bereits etwa zugleich mit der Durchsetzung des LCD-Bildschirms der belgische Videokünstler David Clerboux erkundet. Er erzeugt etwa ein ruhendes Bild, eine Momentaufnahme, die einen Schulhof zeigt mit herumtobenden Kindern, die unter den großen Bäumen spielen, die auf dem Hof stehen. Es ist eine Momentaufnahme. Alle Bewegung im Bild ist fotografisch stillgestellt. Die Kinder sind in ihren Bewegungsphasen eingefroren. Alles ruht, bis auf das Zittern und Schwanken der Blätter der Bäume im Wind. Ein verblüffender Effekt. In gesteigerter Form lässt Claire Bou in ein und demselben Bild zugleich eine Zeitlupe und einen Zeitraffer ablaufen. In Zeitlupe deckt eine Figur auf einer Terrasse einen Kaffeetisch. Später läuft sie auch in Zeitlupe auf die Kamera zu. In Zeitraffer aber zieht am Himmel der Tag vorbei, in Helligkeit und Dunkelheit. Die Thematisierung oder zumindest die Analogisierung des Zugleichs von Dauer und Wandel des Schaltbildes nimmt beim Fernsehen jedoch natürlich andere Formen an als diejenigen der Videokunst. Wir haben gestern bereits gesehen, wie das Fernsehen des Flachbildschirms nicht mehr zwischen Räumen, sondern zwischen Flächen hin und her schaltet, dies zudem nicht mehr nach einem Außen-Innen-Schema anordnet, sondern folienartig hintereinander legt. Beim Umschalten wird eine Folie hinter der anderen hervorgeholt, so als sei sie die ganze Zeit über bereits da gewesen, oder es wird ein Bildausschnitt vergrößert, hervorgehoben. Die Schaltoperationen zwischen den Räumen werden so zu Schaltoperationen im Bild und namentlich am Bild selbst, wobei das Bild zugleich die Operationskette und die Operationsbasis eben dieser Schaltungen geworden ist. Nicht mehr der Abbild- oder Referenzcharakter der Bilder tritt hervor, sondern ihr Operationscharakter als bildinterne Schaltung. Die Bilder, so wendet es die Fernsehtheoretikerin Daniela Wenz, werden zu Diagrammen oder genauer zu diagrammatischen Bildern, wie sie formuliert. Wenz schließt dabei an den eigentümlichen Begriff des Diagramms bzw. der Diagrammatik bei Charles Sanders Peirce an. Diagramme sind für Peirce grafische Anordnungen, die Gedanken nicht nur nachvollziehbar machen und darstellen, sondern überhaupt zu Wege bringen und vollziehen. So lassen sich etwa logische oder insbesondere geometrische Sachverhalte und Relationen und ganze Beweisführungen diagrammatisch in Zeichnungen, Grafiken entwickeln. Genau in diesem Sinn handelt es sich bei den Fernsehbildern, deren Ästhetik die Bedingung des Flachbildschirms aufnimmt, analogisiert oder thematisiert, um diagrammatische Bilder im Sinne Wenzens. Sie verdeutlicht dies sehr konkret an Beispielen, wie etwa der Fernsehserie Dr. House oder Sherlock Holmes, Serien, in denen die Denk- und Schlussfolgerungskompetenz der Titelfiguren besonders im Vordergrund stehen. Ihre Gedankenführung wird in diesen Serien besonders durch diagrammatisch schlussfolgernde Bilder, so Wenz, evoziert. Dr. House etwa fertigt Tafelskizzen an und verwendet Schaubilder, wenn er etwas erklärt. Bei Sherlock tauchen die grafischen Elemente, etwa Schriftzüge, Pfeile, Einkreisungen im Bild selber auf. Sie werden ins Bild selbst eingetragen. Das Bild wird beschriftet und bezeichnet. So haben wir an der Abfolge der Gedanken Sherlocks Anteil. Ebenso können wir aber hier zunächst erneut auf die Bilder der Nachrichtensendungen oder auch auf die Ansagen und Ankündigungen im Fernsehen zurückgreifen. Im Nacheinander der in das Bild eingelegten, eingelagerten Schriftzüge, Grafiken, Fotografien und Bewegtbildsegmente vollzieht das Bild einen Argumentationsvorgang, in dem von einem eingelagerten Bild zum anderen ein Sachverhalt vor unseren Augen entwickelt wird. Eine Arbeitslosenstatistik und die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen über den Zeitraum des letzten Jahres wird dabei zu einem bewegten Tortendiagramm, das dann in einer Bewegteinspielung durch eine Expertin kommentiert und erklärt werden kann. Und dabei wiederum stellen die Bildunterschriften und Aufschriften dem Bild noch flankierende Informationen hinzu, sodass der Sachverhalt schließlich vor unseren Augen ersteht als Abfolge von Visualisierungen. Er wird diesseits seiner mathematischen Konstruktion plausibilisiert oder gar evident. Die verschiedenen Bild- und Zeichensorten, also Grafik, Animation, Interviewbild, Schriftzüge, Zahlen, fotografisches Kamerabild, sind dabei aber nicht nur als Abfolge, sondern in ihrer Vorhandenheit, etwa im Hintereinander der folienartigen Anordnung und Beiordnung auf dem Bildschirm, alle zugleich gegeben. Keines kann für sich behaupten, das Hauptbild zu sein, den Referenzhorizont, die privilegierte Bezugsrealität für die anderen darzustellen. Diese ergibt sich vielmehr erst aus dem Nacheinander, in der zügigen Abfolge der Aktualisierung. Der dargestellte televisive Sachverhalt besteht dann in einer Abfolge zugleich und andauernd vorgestellter, grafischer und bildlicher Vollzüge. Charakteristisch ist dabei, dass schon bei Peirce der Begriff des Diagramms ganz eigenwillig schwankt zwischen demjenigen des feststehenden, festgehaltenen und demjenigen des prozesshaften und wandelbaren. Feststehend ist das Diagramm als zeitresistente, vorhandene Zeichnung oder Grafik. Fließend dagegen ist es in der Hervorbringung oder im Nachvollzug der Grafik im Zuge des Zeichnens oder für uns des Lesens der Grafik, also der diagrammatischen Operation. Als diagrammatische Bilder werden die Flachbildschirmbilder nun nicht mehr im engeren Sinne betrachtet, wie alle Bilder zuvor, sondern gelesen und in diesem Sinne sogar abgetastet. Das Diagramm ist bei Peirce beides zugleich, Ding und Operation, Ontogramm und Ontographie. Auch wenn der Begriff der Ontographie oder des Ontogramms bei Peirce nirgendwo auftaucht, so verfolgt seine Semiotik und namentlich die Peircesche Diagrammatik doch ein sehr ähnliches Projekt, entwickelt Wenz. Der Unterschied zwischen beiden sollte noch bestehen bleiben. Das semiotische Zeichen bleibt grundsätzlich an die Repräsentation gebunden, an die Darstellung von etwas und den Verweis auf etwas. Für die Ontographie und für das Ontogramm jedoch gilt dies nicht. Ontographien nehmen keine zweite Ebene der Abstraktion oberhalb derjenigen der konkreten Sachverhalte selbst ein, auf die sie dann herabblicken oder die sie darstellen würden. Vielmehr operieren sie als Sachverhalte selbst, auf derselben Ebene wie das, was sie verzeichnen. Auch Ontogramme stellen nichts dar, sie sind vielmehr etwas, nämlich ein Teil der und ein Prozess in der Wirklichkeit, die sie bearbeiten. Wie das Diagramm bei Peirce zwischen Zeichenhaftigkeit und Operativität schwankt, jedoch auch, und darauf kommt es hier an, das Schaltbild des LCD-Bildschirms grundsätzlich zwischen dem Ontogramm und dem ontographischen Prozess. Wir werden dies im dritten großen Teil unserer Sendereihe und unserer Untersuchung, der sich mit dem Gegenwartsfernsehen befasst, noch anhand von Beispielen ausführen, insbesondere anhand der neuen Serien des Fernsehens und anhand des Genres der Reality Show. Vorerst jedoch sind wir noch bei den Second Screens des Fernsehens. Morgen werden wir die Überlegung dazu erst einmal abschließen. Wir werden uns, und das wird Sie bestimmt interessieren, mit dem Verhältnis zwischen dem Fernsehen und allem anderen, das auf demselben Bildschirm ja heute ebenfalls stattfindet, aber kein Fernsehen zu sein scheint, befassen. Und wir werden dabei auch auf einen neuen Typ des Zuschauens und der Zuschauerin als anthropomediale Relation eingehen. Für heute aber darf ich Ihnen danken dafür, dass Sie aufmerksam dabei waren und Ihnen überdies noch einen schönen und erholsamen Spätnachmittag wünschen. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Sendung über das Schaltbild Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio. Wie versprochen, schließen wir heute das Thema des neuen Bildschirms des Flüssigkristallfernsehers ab. Gestern hatten wir zwei sehr spektakuläre Veränderungen konstatiert, die mit der Umstellung auf diesen neuen Bildschirmtyp einhergehen. Die erste ist, dass das Bild nun selbst aus lauter Schaltern besteht. Es ist ein Schalter, ja ein unentwegtes Schalten und nicht mehr lediglich seinerseits geschaltet, Objekt des Schaltens sozusagen. Zweitens aber kann das Bild jetzt stillstehen, was es zuvor nicht konnte. Es kann seinen Zustand jetzt anhalten, festhalten. Es kann überhaupt einmal einen Zustand annehmen als Stillstand. Es wandelt sich damit von der reinen Ontographie, das heißt vom laufenden Geschriebenwerden, zum Ontogramm. Genauer, es kann zwischen dem einen und dem anderen, zwischen dem Schreibprozess und der resultierenden Schrift, der Verzeichnung und der Zeichnung hin und her gehen. Als Ontogramm wird das Fernsehbild dabei zum Diagramm. Mit Daniela Wenz haben wir verfolgt, was das heißt, zum Beispiel in Serien wie Dr. House oder Sherlock. Hier werden plötzlich auf die Bilder und in sie Diagramme eingetragen, die Argumentations- und Denkprozesse sichtbar machen können. Das Fernsehen hatte das LCD-Display, wie wir gesehen haben, früh als Element der Fernbedienung erprobt. Als eigenen Bildschirm hat es ihn dann vom Computermonitor übernommen, so wie der Monitor jahrzehntelang als Röhrengerät mit der vom Fernsehen herkommenden Bildschirmtechnologie ausgestattet gewesen war. Computerbildschirm und Fernsehbildschirm haben ihre Basistechnologie von jeher geteilt. Neu aber ist mit dem LCD, dass Schirme in beliebiger Größe, ganz klein wie sehr groß, hergestellt und eingesetzt werden können und dass sie, nachdem sie jetzt keine Gerätetiefe mehr einnehmen, nahezu überall auf allen Geräte und anderen Oberflächen eingebaut werden können. Damit und namentlich mit seiner Verkleinerung wollen wir uns nun befassen. Mit der Vergrößerung haben wir uns ja gleich zu Beginn dieses Teils unserer Vorlesung beschäftigt, am Beispiel der großen Bildschirme im Hyatt Hotel in Chicago. Nun also die Verkleinerung. Mit ihr wird das Fernsehbild erst recht ubiquitär und pervasiv. Es kann nicht nur auf dem ausgewiesenen Fernsehgerät stattfinden, sondern erst recht auf Mobiltelefonen, Tabletcomputern und Laptops, sowie überhaupt auf allen Computerbildschirmen. Damit setzt eine weitere Entwicklung des Second Screens ein, die die Auslagerung des Fernsehens auf die Bildschirmumgebungen des Ambient Television, Beispiel Hyatt Chicago, ergänzt und umkehrt. Meist wird der Begriff des Second Screens auch genau in diesem enger gefassten Sinne gebraucht. Es handelt sich um Bildschirme, die während des laufenden Fernsehens gleichzeitig ebenfalls in Betrieb sind. Denn beim Fernsehen können die Betrachterinnen nebenbei einen zweiten Bildschirm benutzen. Sie können etwa chatten, texten oder mailen. Sie können im Internet surfen oder gar ein zweites über das Internet und seinen Anschluss über WLAN laufendes Fernsehprogramm verfolgen. Natürlich hat es sich beim Fernsehen schon immer, wir haben das am Beispiel der Soap Opera und der Hausarbeit betrachtet, um ein Medium beiläufiger Rezeption gehandelt, das während anderer Tätigkeiten begleitend benutzt wurde. Auch zusätzlicher Mediengebrauch, etwa Telefonieren beim Fernsehen, hat sich schon viel früher etabliert. Nun aber kommen mit den kleinen Second Screens weitere Bildschirme hinzu. Fernsehen wird dadurch sehr viel stärker zu einer bloßen Hintergrundaktivität für andere Kommunikationstätigkeiten. Es schafft mehr denn je einen Horizont, ein Habitat oder eine Nische, vor deren Kulisse dann andere digitale Kommunikationsprozesse ablaufen, ebenfalls bildschirmgestützt, sei es textuell, sei es in Bildern oder auditiv. So wie es im Fall des Ambient Television in den Umgebungsraum schwindet, indem es diesen Raum schafft, so spannt es nun einen Innenraum auf, der als Habitat für andere Bilderströme dient. Das Fernsehen grundiert dann als audiovisuelles Alltagsgeräusch die anderen Bildschirmaktivitäten. Man kann darin ein Verschwinden des Fernsehens sehen. In seiner Untersuchung des Second-Screen-Phänomens kommt Markus Stauf jedoch zu einem anderen Resultat. Markus Stauf spricht bei den Second-Screens von einer Assemblage. Zum einen, so fasst er die Forschungslage der empirischen Kommunikationsforschung zur Mediennutzung zusammen, zum einen also bildet der große Fernseher und das, was auf ihm läuft, nicht nur den Hintergrund für die anderen, zugleich auf den Second Screens laufenden Bildprozesse ab. Vielmehr dient der große Fernseher als Fokus für die Second Screen Kommunikation. Kurznachrichten etwa, die Nutzerinnen bei laufendem Fernsehen untereinander hin und her senden, SMS, beziehen sich sehr oft auf eben das laufende Fernsehprogramm. Sie kommentieren und synchronisieren damit den Empfang desselben laufenden Bildes durch zwei oder mehr Partner an verschiedenen Orten, aber eben zur selben Zeit. Die Second Screens unterstützen damit eine Funktion, die das Fernsehen stets innehatte. Auch E-Mails können für sich dasselbe leisten. Internetseiten werden über das Smartphone oder das Tablet signifikant häufig aufgerufen, um das gleichzeitig im Fernsehen Laufende zu ergänzen oder zu vertiefen. Auskünfte über Schauspielerinnen etwa, Zusammenfassung der früheren Folgen einer Serie, detailliertere Informationen über einen Nachrichteninhalt werden ab- und aufgerufen. Und dies Letztere wird von den Fernsehsendern sogar massiv unterstützt, die per Untertitel oder Moderation sehr häufig auf die programmbezogenen Angebote hinweisen, die sie selbst im Internet unterhalten. Dazu gehört auch die Datenkommunikation auf dem Second Screen als Programmauskunft und Programmführung zu nutzen, um per Browsing die große Vielzahl gleichzeitig und alternativ empfangbarer Programme abzuschwenken und den weiteren Verlauf des Fernsehabends zu organisieren. Sozusagen als erweiterte Fernbedienung. Smartphone oder Mobilcomputer sowie die Fernbedienung wirken dann zusammen, um das Geschehen auf dem großen Bildschirm zu organisieren, zu synchronisieren, eben auch mit anderen Zuschauerinnen zum Beispiel, und in Anschlusskommunikation zu kommentieren. Es handelt sich auch hier um eine Entgrenzung des Fernsehens. Insofern lässt sich auch die Bezeichnung der anderen Screens als sekundär Second Screens rechtfertigen. Dann aber, so Stauf, wird die Organisation, die Synchronisation und Kommentierung sowie die Erweiterung des Fernsehabends über die Grenzen des Innenraums, sagen wir des Wohnzimmers, hinaus zur eigentlichen Verlaufsform des Fernsehabends. Fernsehen heißt jetzt Bilder und Kommunikationsflüsse über eine Mehrzahl von Geräten zu verteilen und zu organisieren und zu vernetzen und dabei punktuell zu synchronisieren und als je ausgedehnten Verlauf zu simultaneisieren. Fernsehen heißt jetzt nicht mehr ins Fernsehen zu schauen, sondern einen mehrsträngigen und geschlauften Fluss über diverse Bildschirme und Kommunikationsweisen hinweg und quer zu ihnen aufzustellen und zu regulieren. Der Hauptstrom, das Fernsehprogramm, kann dabei von den Nebenströmen überlagert, erweitert, ganz umgelenkt oder gar umgekehrt werden, dann nämlich, wenn etwa über die Mediatheken der Sender im Internet oder über die digitalen Empfangsmöglichkeiten zum zeitversetzten Sehen bereits schon einmal verbreitete Bilder erneut oder zeitversetzt oder zu ganz anderer Zeit aufgerufen werden. Fernsehen ist jetzt nicht mehr etwas auf dem großen Bildschirm allein, sondern die beständige Veränderung der Beziehung zwischen dem, was auf verschiedenen Bildschirmen stattfindet. Es hat seinen Ort zwischen den Screens und nicht auf ihnen. Dies nun wird durch weitere technische und ökonomische Veränderungen bestärkt. Das Internet etwa kann über die Funktion des Streamens ebenfalls als Verbreitungstechnologie für Live-Fernsehprogramme genutzt werden. Die Fernsehsender selbst und die Streamingdienste wie Netflix oder Amazon bieten Datenbanken zur Nutzung an, auf denen sowohl Spielfilme als aber auch typische Fernsehformate zugriffsfrei außerhalb aller Programmschemata angeboten werden. Etwa können hier alle Folgen einer Serie zugleich bereitgehalten werden, aber auch Unterhaltungsshows, Nachrichten. Die digitalen Programmangebote des Pay-TV und anderer Formen, die Markus Stauf einleuchtend als neues Fernsehen bezeichnet, sind nichts anderes als gegen Bezahlung öffentlich und über verschiedene Zugriffstechnologien, Fernsehkabel, Satellit und Internet, zugängliche Datenbanken. So wird der Fernsehempfang von einem linear ablaufenden und in der Zeit verbindlichen Programmangebot abgekoppelt. Tendenziell kann jede Zuschauerin sehen, was sie will und vor allem wann sie will. Sie wird damit vom früheren Couch-Potato, der angeblich passiven Zuschauerin eines einsinnig gerichteten Fernsehens, zur aktiven, sogenannten Prosumentin, einer Mischung aus Produzentin und Konsumentin, die sich das, was sie sehen will, selbst erschließt und selbst verschafft. Das gilt natürlich nicht nur für das Datenbankfernsehen, sondern es kann ausgeweitet werden auf das gesamte Geschehen des Fernsehens, der Second Screens. Zwischen dieser Entwicklung einerseits und der neoliberalen Zurichtung und Steuerung von Subjektivierungsprozessen und Aneignungsformen eben im Neoliberalismus andererseits besteht natürlich ein ganz enger Zusammenhang. Markus Stauf hat ihn überzeugend analysiert. Er geht demnach einher mit einer Verquickung insbesondere vierer Tendenzen. Zum einen begreift sich und verkauft sich das Fernsehen im Neoliberalismus als optimal und dennoch immer weiter optimierbar. Es preist sich selbst an als noch umfangreicher, noch perfekter und vor allem noch besser beherrschbar mit Hilfe immer besserer Navigationstools. Mittlerweile allerdings dürfte sich das Internet, wie wir gesehen haben, als das entscheidende Navigationsmedium des Fernsehens etabliert haben. Diese Navigation gestaltet sich zweitens, so Stauf, als eine Frage des Zugriffs. Zugriffe sind die entscheidenden Operationen. Im Sinne des Schaltbelts lässt sich dazu natürlich ergänzen, dass die Zugriffe immer als Schaltungen ausgeführt werden. Und es lässt sich hinzufügen, dass Gilles Deleuze dies bereits in seinem bekannten Essay über die Kontrollgesellschaften beschrieben hat. Er hat herausgestellt, dass die Fragen des Zugriffs auf Information diejenigen der Regulierung physischer Ein- und Ausschließung ablösen. Wie das? Die moderne Disziplinargesellschaft, die moderne, ist, so zitiert Deleuze, nun Michel Foucault, durch sogenannte Disziplinarmilieus gekennzeichnet. Schule, Gefängnis, Fabrik, Kaserne, Krankenhaus sind solche Disziplinarmilieus, die durch Zugangssperren reguliert sind und die ihren Benutzern ein ganz bestimmtes Verhalten einprägen. Denken Sie nur, ein beliebiges Beispiel, an die Bibliotheken als Orte und Horte des Wissens. Sie sind durch eine rigide Zugangsraum- und Verhaltensordnung geprägt. Nun aber, in der Kontrollgesellschaft geht es um etwas anderes, nicht mehr darum, wer, wann, wo ist und sein darf, sondern wer hat Zugriff auf welche Informationen und vor allem, wer hat Zugriff auf die Informationen über die Zugriffe. Stauf zeigt auf, dass schon das frühe digitale Fernsehen leistet, was uns heute vom Internet und den sozialen Plattformen her bestens geläufig ist. Das Bild schaut zurück auf seine Nutzerinnen. Es ermittelt nämlich Nutzerprofile und unterbreitet dann individualisierte Angebote. Drittens wird das Fernsehen nunmehr individualisiert und als je einzeln gestaltetes Erlebnis ausgeführt, statt als Gruppenphänomen oder gar als gesellschaftsweit massenhaft durchgeführte Synchronisierung. Und schließlich dient all dies zusammengenommen natürlich einer verschärften Ökonomisierung, in der ja ohnehin der Sinn aller neoliberalen Veränderung liegt. Die Zuschauerin wird in all dem nämlich zu einem ökonomischen Einzelsubjekt, das sich selbst verwirklichen, dabei kreativ sein und sich selbstständig verhalten soll, kurz zu einer Unternehmerin. Es soll sich, so wäre hinzuzusetzen, überdies auch noch selbst verwalten und selbst kontrollieren. Ob sich dies im Fernsehen des Second Screens tatsächlich so verhält, wie Stauf annimmt, bedarf einer eigenen ausführlichen Überlegung. Schon für das klassische Fernsehen kann man feststellen, dass die Verortung und Festschreibung der Zuschauerin auf das Schema einer Spaltung zwischen aktiv und passiv, zwischen Akteurin einerseits und erduldender Patientin andererseits, zwischen Prosumentin und Couchpotato nicht aufgeht. Wir haben im Fernsehen schon früh stattdessen ein verschränktes Modell der Agentin vorgefunden, das sein Modell in den Agentenserien findet. Wir werden diese Überlegungen später für die Verhältnisse des Fernsehens des Second Screen fortführen. Immerhin gesteht Stauf zu, dass es neben den aktivierenden, den unternehmerischen, auch die passivierenden Nutzungsweisen gibt, wie sie sich etwa in der bloßen Hingabe an den Flow des schlicht Ablaufenden zeigen. So erhält die Existenzweise des immer noch möglichen Couchpotato als völlig passives Dasein bereits den Anschein der Subversion, wenn die Freiheit des Einzelnen kein Widerlager mehr bildet zur Kritik einer Kulturtechnologie, die gerade aus dieser Freiheit ihre Produktivität beziehe, sagt Stauf. Auch diese Entwicklung der Subjektivierung, der Individualisierung und Ökonomisierung ist aber nicht völlig neu und nicht allein auf die Digitalisierung zurückzurechnen. Möglicherweise verhält es sich sogar umgekehrt. Diese Entwicklung setzt mit der Durchsetzung der Videokassette und des Videorekorders, marktaugliche Abkömmlinge der MPEX-Bildaufzeichnungstechnologie ein, der wir bereits beim Instant Replay begegnet sind. Und sie findet ihre Fortführung in der DVD. Auch die DVD gestattete beispielsweise das berüchtigte Binging, bei dem eine Fernsehserie in einer einzigen Nacht in allen ihren Folgen, gern in einer Gruppe, als Gemeinschaftsveranstaltung angesehen wurde. Dennoch verschwindet auch das Live-Prinzip im digitalen Fernsehen keineswegs. Livestreams, sei es als Übertragung von politischen oder von kulturellen Ereignissen, von Sport oder Parlamentsdebatte und selbst von Musik oder Quizshows, sind nichts anderes als Live-Fernsehen mit anderen Verbreitungswegen und teilweise aber nicht immer mit anderen Anbietern. Nach wie vor handelt es sich um das, was Paul Nipkow beschrieben hat, nämlich darum, ein Vorkommnis an einem Ort A, an einem anderen Ort B zugleich sichtbar zu machen. Livestreaming ist deshalb nicht die Alternative zum Fernsehen, sondern Fernsehen. Es ist auch aufschlussreich, dass sich bei den Streaming-Diensten wie Netflix zunehmend Nutzungsformen einstellen, die dem klassischen Fernsehgebrauch in etwa entsprechen. Etwa gibt es hier Release-Daten. Eine neue Serie hat eine regelrechte Premiere an einem bestimmten Tag. Wer dabei sein will, muss zu einer bestimmten Minute eines bestimmten Tages dabei sein. Oder es besteht die Möglichkeit, sich im Netz zu gemeinsamem und simultanem, aber ortsverteiltem Anschauen einer Serienfolge, eines Films oder eines anderen Angebots zu verabreden und so den Programmeffekt des Fernsehens zu imitieren. Wenn auf Befragen sehr viele, vor allem jüngere Zuschauer, angeben, sie sähen normalerweise nicht fern, sondern seien im Internet unterwegs und streamten, dann bezieht sich das auf die frühere Form des Fernsehens als eine mehr oder weniger kompakte und eigenwillige Aktivität, konzentriert auf den großen Bildschirm. Es bezieht sich aber nicht auf die Steigerungs- und Intensivierungsform des Fernsehens. Dazu zählen die Auswanderung des Fernsehens auf andere Bildschirme als diejenigen des Hauptgeräts, seine Vergrößerung in die Habitate hinein einerseits und seine Verkleinerung in alle Lebenszusammenhänge hinein andererseits. Dazu zählt auch seine Anpassung an Praktiken, die von anderen Medien herkommen, und schließlich und vor allem seine neue Funktion, die diversen und diversifizierten Kommunikationsflüsse zu organisieren, in ihrem zeitlichen Verlauf, in Gleichzeitigkeit und Nachzeitigkeit, in Synchronizität und davon ja zu unterscheidender Simultaneität. Oft wird behauptet, das Fernsehen verschwende im Computer oder im Internet. Genauso gut lässt sich aber behaupten, das Fernsehen nutze den Computer und das Internet dazu, sich gerade maßlos auszubreiten und kleinteilig zu verfeinern. Es wird dabei zunehmend eins mit den diversen Habitaten, die einander umschließen, umstülpen und durchdringen, wie Wohnzimmer und Shopping Mall oder Hotelbar. Seine ursprüngliche Funktion der gesellschaftsweit wirksamen Artikulation und Verflüssigung, der Synchronisierung und Simultaneisierung audiovisueller Ereignisketten, aus der sich alle Komplikationen und Evolutionen des Schaltbildes heraus entfalten, bleibt dabei erhalten. Und ebenso bleibt seine Operationsbasis als Schaltbild erhalten. Und seine seinssetzende Art zu sein, ist unverändert als Ontographie zu fassen, wenn sie sich auch massiv verschoben hat und nunmehr als Wechselprozess zwischen dem flüchtig-ontographischen und dem auskristallisiert-ontogrammatischen stattfindet. Das gilt auch dann, wenn es sich dabei um die operative und je gegenwärtig stattfindende Verschränkung und Verflechtung mit anderen Bildschirmabläufen auf anderen Geräten handelt, die ohne diese Verschränkung ihrerseits gar nicht konturierbar wären und von ihr wechselseitig abhängig sind. Darin setzt sich fort, was schon die frühere Intermedialitätsforschung festgestellt hat. Ein Medium ist, was es ist, immer nur in Verbindung mit anderen Medien, also mit dem, was es nicht ist. Fernsehen ist eine Relation, eine Operation der Koordination und Vermischung, ein Prozess des Übergehens und Wiederauseinandertretens. Es verbindet und amalgamiert, was seinerseits nicht Fernsehen, andererseits aber ohne Fernsehen nichts ist. Und damit, sehr verehrte Damen und Herren und liebe Zuhörende und liebe Studierende, möchte ich die heutige Sendung und unsere Themenwoche zum neuen Bildschirm des Fernsehens, dem Flüssigkristallbild, abschließen. Wir sind jetzt auch durch unseren zweiten großen Abschnitt der Sendereihe, der die Transformationen des klassischen Fernsehens bearbeitet hat, hindurchgeschritten. Nun wird es im abschließenden dritten Hauptteil um das Fernsehen heute gehen. Damit beginnen wir nächste Woche. Wir werden zu einem Thema zurückkehren, das wir schon einmal und recht ausführlich behandelt haben, nämlich zur Fernsehserie. Nichts am Fernsehen der Gegenwart boomt mehr als die Serie. Und mit dem neuen Fernsehen hat sich auch eine ganz neue Art der Serialisierung herausgebildet. Aber dazu eben mehr in der nächsten Woche. Ich hoffe, Sie interessiert das und ich kann Sie dort wieder begrüßen. Bis dahin danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und darf Ihnen noch einen schönen Spätnachmittag wünschen.